Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Das Berliner Galeristen-Ehepaar König fühlt sich durch Christoph Peters Roman Innerstädtischer Tod in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Eine einstweilige Verfügung dagegen ist letzte Woche beantragt worden. Das heißt, geht es nach dem Willen der Kläger, so soll Peters Buch verboten werden. Und das wird schon im Vorfeld als ein Versuch betrachtet, die Kunstfreiheit in Frage zu stellen. Man denkt schnell an das Verbot von Maxim Billers Roman Ezra, an die Verfassungsbeschwerde, die Billers Verlag 2005 einlegte, und die Ablehnung eben dieses Verbotes 2007. Über den aktuellen Vorgang König gegen Peters hat die FAZ vergangenen Samstag informiert. Innerstädtischer Tod von Christoph Peters erschien letzten Herbst und ist der Abschluss einer Trilogie. Den Auftakt machte der Roman Der Sandkasten. Er handelt von den Verstrickungen der Medien und der Politik inmitten der Auseinandersetzung rund um die Corona-Pandemie. Im zweiten Band, Krähen im Park, entwirft Peters ein vielstimmiges Gesellschaftspanorama. Die Wege junger Paare, berühmter Schriftsteller, eines afghanischen Flüchtlings, eines verschwörungsgläubigen Politikersohns und der besten Jugendtherapeutin der Stadt kreuzen sich und führen zu kleinen und großen Dramen. In Innerstädtischer Tod blickt Christoph Peters nun auf die Welt der Kunst und ihre Skandale. Michael Köhler hat für uns recherchiert.
Das Buch spielt am 9. November 2022 und steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Der vielversprechende junge Künstler Fabian Kolb soll seine erste Einzelausstellung beim angesagtesten Berliner Galeristen mit Namen Konrad Raspe bekommen. Zur Ausstellungseröffnung reist auch Fabians Familie vom Niederrhein an. Darunter ein tonangebender Rechtspopulist aus dem Deutschen Bundestag. Künstler Fabian fragt sich, ob er das alles mitmachen soll, wissend, dass sein Galerist mit dem Vorwurf sexueller Übergriffe auf Mitarbeiterinnen konfrontiert ist. Der Roman wurde von der Kritik bislang hoch gelobt. Es geht darin kurz gesagt um Politik, Medien und Kunstmarkt, um Ukraine-Krieg, Rechtspopulismus, MeToo und die Rolle des Künstlers. Zugleich ist der Roman bis in die Figurenkonstellation hinein ein Spiel mit einer gut bekannten literarischen Vorlage. Wolfgang Köppens Roman »Der Tod in Rom« aus dem Jahr 1954. Jetzt zum Antrag auf einstweilige Verfügung. Im fiktiven Galeristen-Ehepaar Eva Christin und Konrad Raspe glaubt sich nun das reale, international tätige Berliner Galeristen-Ehepaar Lena und Johann König wiederzuerkennen und sieht sich unvorteilhaft wiedergegeben. Deshalb hat am 4. Februar die Berliner Anwaltskanzlei Schachtz und Bergmann im Auftrag der Galeristen beim Landgericht Hamburg eine umfangreiche einstweilige Verfügung beantragt. Einfacher gesagt, um Verbot des Romans ersucht. Der Luchterhand Literaturverlag hat umgehend widersprochen. Die Frist für die Bewilligung oder Ablehnung läuft morgen ab. Dann entscheidet sich, ob der Roman verboten wird. Der Antragsteller listet auf mehreren Seiten Zitate aus dem Roman auf, die er als seine Persönlichkeitsrechte verletzend einstuft. Darunter beispielhaft dies.
Alle träumen davon, von Konrad ausgestellt zu werden. Selbst die, die sein Portfolio konventionell oder kommerziell finden, ihn für misogyn, toxisch, für übergriffig halten, würden ihre Vorbehalte sofort vergessen, wenn er ihnen eine Ausstellung anböte. Arschkriecherei ist in der Kunstszene noch weiter verbreitet als Neid und Missgunst.
Und weiter?
Eva Christin Raspe, sorry, wenn ich vorhin etwas unfreundlich war. Es galt nicht dir. Nur zu deiner Info, morgen erscheint eine große Geschichte in der Hauptstadtzeitung, in der mehrere Frauen Konrad sexuelle Belästigung vorwerfen. Das musste ich erst mal mit ihm unter vier Augen besprechen. Hoffentlich nichts Schlimmes? Ja, nein, doch was sage ich Martin jetzt, dass nicht nur Priester, sondern auch Galeristen sich sexuelle Verfehlungen leisten? Konrad Raspe zum Beispiel? Dass darüber morgen ein Artikel erscheint, was eine absolute Katastrophe für meine Ausstellung ist, auch für mich persönlich. Die Leute werden mich nicht nach meinen Objekten fragen, sondern stattdessen wissen wollen, wie ich mich zu den Anschuldigungen stelle, ob ich unter diesen Umständen nicht eigentlich meine Arbeiten aus der Galerie zurückziehen, die Zusammenarbeit aufkündigen müsste.
Das Gericht wird zwei Dinge klären müssen. Erstens, wie hoch ist der Grad der Erkennbarkeit der realen Personen im fiktiven Roman? Und zwar des klagenden Galeristenpaars König aus Berlin. Und zweitens, erlaubt die Schwere mutmaßlicher Persönlichkeitsrechtsverletzungen eine Einschränkung des Rechtsguts der Kunstfreiheit? Romanautor Christoph Peters zur Frage, ob er die Galeristen kenne.
Nee, ich kenne die nicht persönlich. Ich habe die nie persönlich gesehen. Ich war zweimal in meinem Leben in der Galerie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann zu denen überhaupt gar nichts sagen.
Im anders gelagerten Fall Ezra von Maxim Billa war 2007 eine Grenze überschritten worden. Das Gericht wertete die Persönlichkeitsrechte höher als die Kunstfreiheit. Allerdings handelte es sich bei dem Buch Billers klar um Autofiktion. Die klagende Person damals war eine Privatperson, keine Figur des öffentlichen Lebens, über die auch aus öffentlichen Quellen oder eigenen Internet-Accounts viel Persönliches bekannt ist. Außerdem liegt eine beträchtliche Fiktionalisierung von Orten und Personen vor. Alter, Aussehen, Verhalten, körperliche Einschränkungen, Eltern, Galerie, persönliche Vorlieben, Ausbildung, Kinder und so weiter. Der Romanfiguren weichen von den realen Antragstellern so erheblich ab, dass von einer Übereinstimmung von Person und Fiktion kaum noch gesprochen werden kann. Die Schutzschrift der Antragsgegnerin hat das mehrseitig und vergleichend aufgelistet. Im Roman trägt der Galerist einen französischen Streifenpulli und kocht am Vorabend der Ausstellungseröffnung für seine Künstler Hummer. Mit dem realen Galeristen hat das nichts zu tun.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer diese bretonischen Streifenpullis anhabe, dass ich selber ein leidenschaftlicher bis manchmal peinlicher Hobbykoch bin und irgendwie unter Umständen auch ganz prätentiös dann Dinge irgendwo besorge, die irgendwo gemacht werden. Also da könnte man zum Beispiel auch sagen, das ist eine Art Selbstporträt des Autors als kochender Galerist. Und es gibt ganz, ganz viele solche Szenen, die eigentlich mit mir zu tun haben.
Die im Buchhandel erhältliche Autobiografie des realen Galeristen Johann König lautet »Der blinde Galerist«. Denn Johann König ist aufgrund eines Unfalls im Jugendalter stark sehbeeinträchtigt. Die Romanfigur trägt hingegen nicht mal eine Brille und sieht präzise. Wie die reale Galerie in Berlin, die profanierte St. Agnes-Kirche im betonbrutalistischen Kubusstil, residiert die Galerie im Roman, zwar ebenfalls in einer ehemaligen Kirche, diese allerdings ist ein wilhelminisch-neoromantisches Tonnengewölbe mit preußisch-blauem Sternenhimmel. Rainer Dresen, Justiziar des Luchterhand Verlags.
Christoph Peters ist Träger des Wolfgang Köppen Literaturpreises. Er hat in den letzten Jahren mit seiner Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns eine meisterhaft komponierte Hommage an Wolfgang Köppen verfasst und in zahlreichen Interviews die Hintergründe seiner Werkannäherung offengelegt und erläutert. Die sich nun entspinnende erneute Debatte um die Frage, was in Romanen erlaubt ist, könnte deshalb keinen treffenderen Gegenstand und keinen besseren Verteidiger seiner selbst haben als Christoph Peters. Der Luchterhand Literaturverlag sieht der sich anbahnenden Auseinandersetzung mit Gelassenheit, vor allem aber mit großem Stolz auf seinen Autor entgegen.
Klage und Schutzschrift liegen dem Büchermarkt des Deutschlandfunks vor. Die Antragsteller der einstweiligen Verfügung haben sich auf Anfrage und Bitte um Darlegung ihrer Sicht weder gemeldet noch geantwortet. Christoph Peters zur Frage, ob der Roman eine Art Abrechnung sei.
Nee, überhaupt nicht mit niemandem. Nur mit mir.
Der Autor Christoph Peters, wenig beeindruckt von der Klage, die das Galeristenpaar König gegen ihn eingereicht hat. Wir behalten den Fall, über den Michael Köhler berichtete, im Auge und empfehlen die Lektüre des Romans Innerstädtischer Tod. Er ist vergangenen September bei Luchterhand erschienen.